Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel will die Entwicklungsländer stärker in die Pflicht nehmen. Auf dem Millenniumsgipfel in New York forderte sie die Länder heute auf, mehr Eigenverantwortung bei der Bekämpfung von Hunger und Armut zu übernehmen. Dabei könnten sie auf Deutschlands Unterstützung zählen. Auf dem Gipfel sind die Delegationen von mehr als 120 Staaten zusammengekommen. Sie beraten über die sogenannten Millenniumsziele. Die Mitgliedstaaten der UN hatten sich diese Ziele vor 10 Jahren gegeben. In 5 Jahren sollen sie erreicht sein.
Bei den Vereinten Nationen in New York wurde heute mit Interesse erwartet, wie sich die deutsche Kanzlerin zur Entwicklungspolitik und den sogenannten Millenniumszielen in der UN-Vollversammlung äußern würde. Sie brachte eine doppelte Botschaft mit. Die erste, ein Appell an die Verantwortung der Entwicklungsländer selbst.
Der Entwicklungsprozess liegt in erster Linie in der Verantwortung der Regierungen der Entwicklungsländer. Sie haben es in der Hand, ob Hilfe effizient erfolgen kann. Und deshalb ist die Unterstützung guter Regierungsführung genauso wichtig wie die Hilfe selbst.
Die andere Botschaft der Bundeskanzlerin war die, dass Deutschland trotzdem in Sachen Entwicklungshilfe, aber auch bei der finanziellen Unterstützung der Vereinten Nationen selbst nicht nachlassen will.
Deutschland ist drittgrößter Beitragszahler in den Vereinten Nationen. Auch in der Entwicklungspolitik stehen wir unter den Geberländern an dritter Stelle. Selbst in der Finanzkrise haben wir unsere Mittel nicht zurückgefahren und wir streben weiterhin an, 0,7% des Bruttoinlandseinkommens für Entwicklungshilfe aufzuwenden.
Das Bekenntnis der Kanzlerin zur Entwicklungspolitik und den sogenannten Millenniumszielen war klar und eindeutig. Klar ist hier in New York allerdings auch, dass es wohl kaum gelingen wird, tatsächlich alle dieser zum Teil sehr hoch gesteckten Ziele in den nächsten 5 Jahren zu erreichen. Übrigens auch dann nicht, wenn besonders die reichen Staaten dieser Erde den Prozess mit größerer Energie vorantreiben würden, als das bisher der Fall war.
Die Millenniumsziele umfassen 8 Punkte, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen sollen. Dazu gehören neben den Bemühungen, den Hunger abzuschaffen, vor allem auch das Recht auf Bildung und eine bessere Gesundheitsversorgung.
Ein guter Grund für ein Foto war das im Jahr 2000 in New York. 189 Staats- und Regierungschefs verabschieden die sogenannten Millenniumsziele. Was drinsteht, klingt beeindruckend. Bis 2015 soll die Armut in der Welt halbiert werden. Überall sollen Kinder zumindest die Grundschule besuchen können. Frauen sollen konsequent gleichgestellt werden. Die Kindersterblichkeit ebenso sinken wie die von Müttern. AIDS und Malaria sollen bekämpft werden. Mehr Umweltschutz, Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bringen. Außerdem soll ein Handels- und Finanzsystem etabliert werden, das Entwicklungsländer nicht mehr benachteiligt. 8 Ziele, große Herausforderungen und die ersten Schritte sind gemacht. Heute leben weniger Menschen in Armut als noch vor 20 Jahren. Doch die Anstrengungen müssen weitergehen, sagen Experten.
Es gibt eine Gruppe von Ländern, etwa 20 bis 25 Länder, die sogenannten fragilen Staaten, wie Haiti, wie Somaliland, wie Kongo, wie Afghanistan, in denen die Fortschritte besonders gering sind. Und ich glaube nicht, dass es dort bis 2015 besser sein wird.
Gemischte Bilanz auch bei der Bildung. Zwar gehen in vielen armen Ländern inzwischen die meisten Kinder zur Schule, wie gut der Unterricht ist, wird aber selten geprüft.
Dazu müssen Lehrer ausgebildet werden, dazu muss ein Curriculum entwickelt werden, Schulmanagement. Nur die Schule zu bauen, dahinzustellen oder Schulbücher zu liefern, das reicht eben nicht. Entwicklung ist ein langer Prozess.
Oft bleiben die Verbesserungen hinter den Zielen zurück. Die medizinische Versorgung von Schwangeren und jungen Müttern etwa hat sich kaum verbessert. Mehr als 500.000 sterben pro Jahr.
Grafiken zur Entwicklung bei einzelnen Zielen finden Sie unter tagesschau.de. Für die Koalition bahnt sich ein neuer Konflikt an. Grund sind die Pläne von Bundesarbeitsministerin von der Leyen für eine Reform von Hartz IV. Kritik entzündet sich an der Frage der Regelsätze, die künftig an Preise und Einkommen gekoppelt werden sollen. Opposition und Gewerkschaften bemängeln, dass noch keine Zahlen vorliegen. Generelle Einwände gegen den Entwurf haben auch die Länder.
Wenn Kinder aus Hartz-IV-Familien Nachhilfe brauchen, dann muss dies auch finanziert werden. Da sind sich Bund und Länder einig. Wer dies allerdings regeln darf, darüber gibt es Streit.
Dort, wo es um die Fragestellung von Bildung geht, also Nachhilfe für Kinder von Hartz-IV-Empfängern, dort gibt es eine Kultushoheit der Länder und dort wird schon eingegriffen, sodass wir dort einen Riegel vorschieben müssen.
Unklar für Hartz-IV-Empfänger bleibt auch die Höhe ihrer künftigen Bezüge. Der gestern vorgelegte Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums enthält dazu keine Angaben. Dies kritisiert die SPD.
Es ist schon sehr merkwürdig, dass Frau von der Leyen am Montag einen Gesetzentwurf ohne Zahlen vorlegt, damit am Sonntag die Koalition irgendwie auf dem Basar das Ganze aushandeln kann. Das läuft in die Gefahr, verfassungswidrig zu sein.
Das Arbeitsministerium entgegnet, es müsse erst noch Daten des Statistischen Bundesamtes abwarten. Im Übrigen, so die Ministerin, sei die Höhe der Bezüge von der Regierung kaum zu beeinflussen.
Es gibt einige ganz wenige Stellschrauben, wo das Gericht gesagt hat, da kann Politik entscheiden. Zum Beispiel beim Thema Lebensstil. Also illegale Drogen werden da nicht drin sein oder das Glücksspiel auch nicht.
Die FDP ist außerdem dagegen, Tabak oder Alkohol als Bedarf von Langzeitarbeitslosen anzuerkennen.
Die FDP will den tatsächlichen Bedarf von Langzeitarbeitslosen scharf unter die Lupe nehmen. Sie sperrt sich nicht gegen höhere Hartz-IV-Sätze, aber Parteichef Westerwelle hält eine Anhebung von derzeit 359 Euro auf 400 Euro nicht für gerechtfertigt. Spätestens am Montag soll Klarheit herrschen.
Der Salzstock Gorleben wird ungeachtet des anhaltenden Protestes weiter als atomares Endlager erkundet. Die niedersächsische Landesregierung erteilte heute dafür die Genehmigung. Damit gehen die Untersuchungen nach 10 Jahren Pause von Oktober an weiter. Sie waren damals von der rot-grünen Bundesregierung unterbrochen worden. Oppositionsparteien und Bürgerinitiativen reagierten heute mit scharfer Kritik auf die Entscheidung des Landeskabinetts. In den USA rückt die Steuerpolitik in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen vor den Kongresswahlen Anfang November. Präsident Obama hatte vor kurzem angekündigt, Steuererleichterungen für Reiche nicht zu verlängern. Der Staat könne es sich nicht leisten, auf Einnahmen zu verzichten. Viele der oppositionellen Republikaner laufen dagegen Sturm. Sie bezeichnen die Pläne als Gift für die Konjunktur.
Der Präsident als Wahlkampfhelfer. Nicht überall gilt er als Zugpferd. Zu schlecht ist die Lage im Land. Doch nun hat er ein Thema. Die Republikaner wollen den Steuererleichterungen für den Mittelstand nur zustimmen, wenn wir auch Großverdiener zusätzlich entlasten, sagt er. Das aber kostet den Staat 700 Milliarden Dollar, die er nicht übrig habe. Wer nur wieder blind auf die Märkte setze, verlängere die Krise nur, sagt er, und preist seine Reformen als wichtigen Fortschritt. Doch auch seine schärfsten Kritiker, vor allem von der rechten Tea Party-Bewegung, reklamieren Siege, nicht nur bei Vorwahlen. Auch die Republikaner sind so in die Klemme geraten und winden sich, sagt dieser Parteienexperte. Wollen sie populär sein, dürfen auch sie Millionäre nichts mehr schenken, aber sie sind ihre Geldgeber. Tatsächlich liegt die Opposition im Richtungsstreit, seit ihr Wortführer John Boehner erstmals Kompromissbereitschaft zeigte. Gut möglich, dass nun nicht nur Obamas Regierungspartei weiter unter Druck gerät, sondern auch die Opposition. Denn kaum etwas umwerben beide intensiver als eben die Mittelschicht.
Der Kampf um Amerikas Parlamentssitze wird handfester. Zwar bleibt er überlagert von viel ideologischem Getöse, doch erstmals geht es auch darum, wer die schlüssigeren Antworten hat. Oder besser, wer überhaupt Antworten hat auf eine Wirtschafts- und Strukturkrise, die offensichtlich alle unterschätzt haben.
Die EU will die Daten von Fluggästen besser schützen. Die Kommission stellte heute in Straßburg mehrere Maßnahmen vor, mit denen sie den Zugriff von Antiterrorbehörden auf die Daten regulieren will. Passagiere sollen zum Beispiel künftig klagen können, wenn sie einen Missbrauch ihrer Daten vermuten. Stimmt das Europaparlament den Maßnahmen zu, will die Kommission neue Verträge mit den USA, Kanada und Australien aushandeln.
In den Niederlanden hat Königin Beatrix in einer Thronrede vor dem Parlament deutlich gemacht, dass dem Land tiefgreifende Sparmaßnahmen bevorstehen. Die scheidende Regierung plant für das kommende Jahr Haushaltskürzungen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Beatrix rief außerdem zu intensiven Anstrengungen für die Bildung einer neuen Regierung auf. Mehr als 100 Tage nach der Parlamentswahl wird immer noch darüber verhandelt. Aus der Abstimmung waren die Rechtspopulisten gestärkt hervorgegangen.
Zwei Tage nach dem Amoklauf in Lörrach hat die Polizei Obduktionsergebnisse bekannt gegeben. Demnach hat die Täterin ihren 5 Jahre alten Sohn offenbar erstickt und ihren Mann erschossen. Sie selbst wurde von 17 Schüssen aus Polizeiwaffen getroffen. Der Amoklauf hat inzwischen eine Diskussion über das Waffenrecht ausgelöst. Die Grünen warfen der schwarz-gelben Koalition Versäumnisse vor. Die Vorsitzende Roth sagte, Sportwaffen müssten aus privaten Wohnungen verbannt werden. Politiker aus Union und FDP lehnten Gesetzesänderungen dagegen ab. Eine neue Kampagne soll Opfer sexuellen Missbrauchs ermutigen, über das Erlebte zu sprechen. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Bergmann sagte, Betroffene vertrauten sich oft erst Jahrzehnte nach der Tat jemandem an. Um ihnen Mut zu machen, werden im Fernsehen Kurzfilme von Regisseur Wim Wenders zu sehen sein. Das Motto der Kampagne: Sprechen hilft.
Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Die Bundesbeauftragte Bergmann hat für diese Kampagne den Filmregisseur Wim Wenders gewonnen. Seine Fernsehspots strahlen deutsche Sender kostenlos aus. Sie sollen die Opfer ermutigen, sich der Bundesbeauftragten gegen Kindesmissbrauch anzuvertrauen.
Das bleibt ein Geheimnis zwischen uns, hat er gesagt, nachdem er mich missbraucht hatte.
Ich finde, das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann, dass man sich mitteilt und dass im Mitteilen selbst der erste Schritt der Heilung liegt.
Seit 6 Monaten liest Christine Bergmann täglich Briefe. Mehr als 800 Missbrauchsopfer haben der Bundesbeauftragten bisher geschrieben. Auffallend sei, so Bergmann, dass Mädchen eher zu Hause, Jungs eher in Heimen oder Internaten missbraucht würden. Auf der Pressekonferenz stellte Bergmann heute auch ihre ersten Arbeitsergebnisse vor. Insgesamt haben sich 2.500 Missbrauchsopfer gemeldet, die meisten am Telefon. Das jüngste Opfer 10 Jahre, das älteste 85 Jahre alt.
Auffällig ist dabei, dass sich 60% der Betroffenen zum ersten Mal in ihrem Leben anvertrauen, obwohl der Missbrauch in der Regel sehr lange zurückliegt. Das ist eigentlich sehr erschütternd.
Die Bundesbeauftragte will sich auch um die Entschädigung der Opfer kümmern. Bezahlen sollen das vor allem kirchliche und weltliche Institutionen, die Missbrauchsfälle zu verantworten haben.
In Köln stellen von heute an etwa 1250 Anbieter ihre neuesten Entwicklungen im Bereich der Fotografie vor. Auf der Fotokina, der weltgrößten Fotofachmesse. Dabei zeigt sich, Kompaktkameras werden immer kleiner, dünner und vielseitiger, allerdings auch etwas teurer. Ein Schwerpunkt der Messe sind 3D-Kameras.
Mit kritischem Blick prüfen die Besucher die neuesten Highlights aus der Fotowelt. Schnelle Bewegungen können mit den neuen sogenannten halbdurchlässigen Spiegelreflexkameras besonders gut aufgenommen werden. Auch die Kleinbildkamera der Zukunft bietet immer mehr Qualität. Der Bedarf ist da, so die Branche.
Der Verbraucher ist eben auch interessiert, immer wieder an neuen Technologien. Der Verbraucher ist gerade auch im Kamerabereich natürlich auch immer daran interessiert, wenn es neue Features gibt, natürlich auch in neue Produkte letztendlich zu investieren, weil er will bei diesen neuen Features dabei sein. Und die Kamera, muss man ganz klar sagen, ist heute eben auch zu einem Lifestyle-Produkt geworden.
Und so soll der neueste Trend vor allem 3D heißen. Mit diesem Camcorder kann der Hobbyfilmer dreidimensionale Filme drehen. Die werden auf dem Fernseher allerdings nur mit Brille scharf. 3D-Fotokameras zeigen die Bilder sofort richtig an.
Ich sehe direkt, was ich mache. Ich sehe direkt meine 3D-Fotos ohne Brille auf dem Monitor. Aber wenn ich es natürlich ein bisschen größer mir anschauen möchte, dann kann man 3D-Fernseher verwenden.
Doch nur die wenigsten Fernseher sind 3D-fähig. Zusatzkosten müssen mit eingerechnet werden. Mit diesem Prototypen können in Zukunft 3D-Fotos ganz ohne Extra-Anschaffungen angesehen werden. Ob mit Brille oder ohne, nach 3D-Kinofilmen sollen, so wünschen es sich die Hersteller, dreidimensionale Bilder jetzt auch die Wohnzimmer erobern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. September.
Der hohe Luftdruck dehnt sich bis in den Norden Deutschlands aus und so erwartet uns morgen verbreitet ein freundlicher Sonnentag bei angenehmen, im Südwesten sogar bei sommerlichen Temperaturen. In der Nordhälfte zeigen sich zu Beginn der Nacht noch ein paar Wolken, die sich aber weitgehend auflösen. Vor allem in der Nähe von Flüssen und Seen können sich wieder Nebelfelder bilden. Nach deren Auflösung scheint morgen verbreitet die Sonne. Im Norden tauchen hier und da auch mal Wolken auf. Dazu weht ein meist schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind aus Süd bis Ost. In der Kölner Bucht heute Nacht bis 11, am Alpenrand nur kühle 4 Grad. An der Küste morgen 18, sonst 20 bis 24, am Oberrhein sommerliche 25 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es oft noch sonnig und warm. Später wird es im Westen allmählich wolkiger, aber es bleibt meist noch trocken. Am Freitag im äußersten Osten und Südosten zunächst noch freundlich, während es ansonsten zeitweise regnet oder schauert, örtlich mit Blitz und Donner. Am Samstag überall wechselhaft und kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin schlechte Aussichten, wie der Atomkompromiss der Windenergie die Luft abdreht und andere Perspektive, wie neue Kameras dreidimensionale Bilder liefern.